Merci vielmals, Markus, du hast uns schon richtig mit reingenommen in das Thema Wüste. Und es ist interessant, Wüste bedeutet Bar. Ich habe noch eine andere Wüste mitgebracht, nämlich Bar Lut. Ich weiss nicht, was könnte das für ein Meer sein? Ich nehme nicht an, dass es Hebräisch könnte, oder Arabisch besser gesagt. Das ist das Meer vom Tod. Und ist eigentlich der Begriff im Arabischen für das Tote Meer. Und ich habe es fast nicht geglaubt, das Tote Meer ist im Sterben. Also wie kann etwas, das tot ist, noch sterben? Aber es ist Tatsache, dass das Tote Meer, eigentlich das berühmteste Meer, von Jahr zu Jahr der Spiegel zurückgeht und eigentlich ähnlich wie die Sahara, wirklich muss sagen, es ist Meer ohne Wasser. Im Moment ist es noch nicht so weit, aber es ist eine Landschaft, wo eigentlich immer mehr zu einem Salzfriedhof verkommt. Und wir wissen ja, das Meer liegt unter dem Meeresspiegel. Die ganze Umgebung ist wirklich karg, es hat wenig Leben drin. Auch auf der Westseite sind Klippen. Durch die Erosion hat es starke Zerklüftungen, unzählige Höhlen, Risse, Klippen. Und ist so das Zuhause von Hyänen, von Eidechsen, von Raubvögeln. Und das, was wir heute anschauen, war von David. Heute erleben wir David in einer Wüstenzeit, in einer Hölle, westlich vom Toten Meer. Und das hat er sich nicht selber ausgesucht, sondern er ist da drin geraten, durch seine Situation. Er hat erlebt, was es heisst, dass es heiss ist, im Tag, bitter kalt, in der Nacht. Und er war wirklich am Ende. Und einige von euch haben gesagt, sie haben schon Wüste erlebt. Vielleicht wirklich auch im Leben persönlich Wüstenzeiten. Sachen, wo du hast gemerkt, jetzt bin ich irgendwo am Ende. Ich habe das Gefühl, es ist nur noch Sand um mich, um Einöde. Ich sehe irgendwo nichts mehr Grünes, nichts mehr Hoffnungsvolles. Und der David hat Ähnliches erlebt. Und ich möchte mit euch heute Morgen einiges von dem anschauen, aus 1. Samuel 21 und 22. Wüstenzeiten, wie können wir da Zuflucht finden? Das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, ist es kommt. Wow. Wüstenzeiten sind Zeiten, die uns innerlich austrocknen lassen. Und da möchte ich noch ein bisschen zurückgehen auf das Leben von David. Der Saul war eigentlich systematisch dran, ein Stück weit dem David sein Leben wirklich auszutrocknen. Wir lesen insgesamt von 6 Mordanschlägen, die der David hat erlebt hat. Und auch seine militärische Karriere, die ja eigentlich grandios ist, verlaufen. Er war weit bekannter als der Saul. Er hat die besseren Siege errungen. Und das hat er alles loslassen müssen. Er ist abgesagt worden. Gott versucht, David umzubringen, haben zum Beispiel nicht nur einen Keil zwischen David und Saul getrieben, sondern auch seine Ehe zerstört. Seine Frau, die Michal, die Tochter von Saul, hat ihm ja noch im 1. Samuel 19 das Leben gerettet. Und das hat nachher der Saul, der Frau, seine Frau, David, der Michal, einen neuen Mann gegeben. Ehe war kaputt gewesen. Der David hat nachher Hilfe gesucht beim Samuel. Wir lesen das auch im 1. Samuel 19. Der König hat es vernommen, er musste auch dort flüchten. Die letzte Hoffnung, so noch der Jonathan, sein Freund. Und auch dort ist eigentlich die Freundschaft nicht zerbrochen, aber wie auf Eis gelegt worden, weil ihre Wege auseinandergegangen sind. Kein Platz im Palast, kein Rang mehr in der Armee, keine Frau mehr, keine Priester, keine Freunde. Einfach alles weg. Vielleicht geht es uns nicht immer gerade so, aber es zeigt so etwas von dem auf, wenn du wirklich in der Wüste fühlst. Niemand mehr da. Alles, was dir vielleicht Halt gegeben hat, ist weg. Und dem David ist es genau so gegangen. Und es hat ihn innerlich austrocknen und ihn auch Wege wählen, die eigentlich nicht üblich sind von dem Mann, der Psalm 23 geschrieben hat. Wir haben schon in der letzten Predigt miteinander angeschaut. Es war ein Mann, der plötzlich ein Verhalten an den Tag gelegt hat und musste sagen, ist jetzt Gott dein Herr oder bist du dein eigener Herr? Wir haben gelesen, gerade am Anfang vom 1. Samuel 21, er hat sich geflüchtet zu den Priestern und hat dort eigentlich mit jedem Satz, den er hat, oder mit jedem Mal, wenn er zu Mut aufgetaucht, einfach nur gelogen. Er hat den Priester angelogen, dass er zu Brot ist gekommen. Er hat sich der Mann, der vorher mit der Steinschleuder gegen Goliath gekämpft hat, jetzt nach menschlichen Waffen gefragt, hat ein Schwert wollen. Und auch in diesem Text, den wir heute anschauen, ab Vers 11, merken wir, komisch, wie da der David sich aus einer Situation herausrettet. Er ist nämlich in der Not in geflohen, und zwar genau dorthin, nach Gad, zu den Philistern. Er, der Goliath hat umgebracht, geht in die Heimatstadt von Goliath. Und hat das Gefühl gehabt, vielleicht so nach dem Motto, mein Find ist der Saul, euer Find ist der Saul, also können wir zwei doch zusammen Freunde sein. So nach dem Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Da hat er sich aber geschnitten, kann man lesen. Aber die Großen des Aschich, das war der König von Gad, von den Philister, sprach zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? Letztendlich wird er Opfer von seinem eigenen Erfolg. Wir kennen ihn und sagen, hey, König von Israel, was macht er da? Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Was noch eine gute Idee war, hat sich im Moment als riesige Fallen herausgestellt. Und statt dass er zu Gott fährt, darf er schreien, wählt er eine andere Methode. Er nimmt die Sache wieder in die eigene Hand und das ist unglaublich, was der David hier macht, Vers 14. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Also wenn ich jetzt würde anfangen zu sabbern und so, dann würde ich auch denken, hallo. Er hat sich wahnsinnig gestellt. Er fährt an seinen Fingernägel, mit den Fingernägeln zu kratzen, eben gegen Pfosten zu rennen, in eigenen Bart hineinzabern. Und der König von Gad sagt, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben? Sollte er in mein Haus kommen? Ich weiß nicht, ob ihr euch den David vorstellen könnt. Der Mann, wo so ein Mann war vom Herzen von Gott. Und jetzt schüttelt er sich wie ein Wackelpudding, die Zunge hängt raus, er dreht sich, wahrscheinlich grunzt er, grinset, späut. Also wie ein Teenie manchmal, oder? Also vielleicht nicht gerade gleich, aber... also wenn ich denke, David, was ist mit dir passiert? Und interessant, die Philister hatten den Eindruck gehabt, wahrscheinlich hat er einen epileptischen Anfall. Wir hätten es schon dann zumal kennt, so epileptische Anfall. Und das war dann zumal so ein Zeichen gewesen, da ist jemand wirklich vom Bösen besessen. Und wir haben diese Leute nicht gerade umgebracht, sondern sie in die Wüste geschickt. Weil wir hatten Angst gehabt, dass die Einfluss haben, zum Beispiel für die Unfruchtbarkeit der Frauen oder dass sie ansteckend wirken und man hat die möglichst schnell aus der Stadt rausgefallen. Und so ist es um David gegangen. Glück im Unglück. Er ist wenigstens einfach mal in der Wüste gelandet und konnte nachher fliehen. Und wir lesen nachher im 1. Samuel 22, im ersten Vers, da ging David hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Und in dieser Höhle kommt er so zuerst mal wieder zur Ruhe. Er hat vielleicht wahrscheinlich auch Zeit gehabt, einfach mal nachzudenken, was ist eigentlich jetzt alles gewesen. Aber das ist so die Situation, wo wir leben, eine Wüstenzeit, verschiedene Situationen, die ihn völlig ins Ende gebracht haben. Ich habe den Eindruck, vielleicht hat der David auch so das Gefühl gehabt, ich bin im falschen Film. Ist doch alles ganz anders gelaufen. Noch vor ein paar Jahren bin ich gesalbt worden zum König. Ich habe Schlachten für den Saul gekämpft. Ich habe am Saul Musik gemacht, am Hof. Und plötzlich ist nichts mehr da, wo mir Halt gibt. Die Frau weg, der Freund weg, die Stellung weg. Und ich glaube, es gibt ähnliche Situationen in unserem Leben. Vielleicht, wenn jemand stirbt. Oder wenn wir Probleme haben, sei es in der Ehe. Probleme am Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatz weg. Oder Probleme vielleicht auch in der Nachbarschaft, wo du das Gefühl hast, es zieht mir wieder Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, das sind die Gats von unserem Leben. Die Wüstenzeiten in unserem Leben, wo wir plötzlich merken, huch, wo bin ich eigentlich gelandet? Und vielleicht passiert es auch uns, wenn wir so in Zeiten kommen, dass wir uns verhalten, wie wir uns eigentlich nicht würden verhalten, normal. Die einen dürfen vielleicht einfach ein bisschen mehr Wein trinken, dürfen vielleicht einfach flirten mit irgendjemandem, aber nicht mit der eigenen Frau. Sitzen vielleicht die ganze Nacht vor dem Fernseher oder vor dem PC, schauen Sachen an, die eigentlich mehr schadet als gut tut. Und plötzlich merkt man, jetzt hocke ich auch in dieser Wüste in und verhalte mich, wie ich mich eigentlich sonst nicht würde verhalten. Ähnlich wie der David vor dem König von Gat. Und man weiss manchmal nicht mehr, wie es weitergeht. Und spannend ist, dass die Zeit wirklich eine wertvolle Zeit war für David. Und ich hoffe, dass wir es immer wieder so erleben, dass Wüstenzeiten uns bei Gott Zuflucht finden. Beim David war es nicht das Ende, sondern er ist wirklich durch die Zeit in die Wüste geraten, in eine Zeit, in der er aber auch Ruhe hatte. Wo er plötzlich nichts anderes hat abgelenkt. Und es ist spannend, was in dieser Wüste ist passiert, gerade in dieser Hölle Adulam. Er hat an diesem Ort plötzlich sich wieder an den Gott besonnen, der ihm vorher so wichtig war. Und es ist spannend, wenn wir gerade lesen, was für Psalmen das in dieser Zeit, genau in dieser Hölle, entstanden sind. Und ich glaube, manchmal braucht es Ruhe, manchmal braucht es vielleicht auch wieder so Wüstenzeiten, die uns zeigen, hey, um was geht es eigentlich in meinem Leben. Zwei Psalmen, der Psalm 34 oder der Psalm 57, ihr lest das jeweils gerade im ersten Vers von diesen Psalmen, sind in dieser Hölle entstanden, genau in dieser Zeit. Stellt euch den David vor, in dieser dunklen Hölle, vielleicht knäuelt er, vielleicht hat er sein Gesicht am Boden. Er kann nie mehr her, hat kein Zuhause mehr, keine Freunde mehr. Und plötzlich wird ihm bewusst, ich war gar nie allein. Ich bin auch jetzt nicht allein. Plötzlich realisiert er, auch in diesen Situationen, wo ich eigentlich mich auf mich selber habe, besonnen, wo ich selber versucht habe, das Zepter in die Hand zu nehmen. Gott war bei mir. Psalm 57 startet er, denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er ruft wieder zu Gott. Er hat Gott nicht vergessen und wendet sich hier wieder Gott zu. Der Gott, den er eigentlich so in manger Lage bewahrt hat, der könnte schon lange tot sein. Und merkt, hey, ich habe eigentlich nur einen Grund zur Dankbarkeit. Und obwohl das er noch in Lebensgefahr ist, der Saul hat gerne noch trachtet nach seinem Leben, schreibt er den Psalm 34. Dann müsst ihr mal diesen Psalm lesen, das ist unglaublich. Wie ein Kontrastprogramm. Ich muss sagen, David, wie kannst du so einen Psalm schreiben in dieser Situation? Ich möchte noch nur die ersten sechs Verse mal vorlesen, die etwas Eindrückliches aufblitzen lassen, was in dieser Hölle passiert sein muss. Psalm 34, die Verse 2 bis 6, da schreibt er, und jetzt hört es, das ist unglaublich. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es diese Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also ich musste den Psalm ein paar Mal lesen, sagen, hallo, ist das der gleiche Mensch? Steht unter Lebensgefahr und lobt Gott. Das Lob und die Gelassenheit, wo der Psalm verbreitet, trotz der Widerwärtigkeit, die David in seinem Leben hatte. Und wenn wir schon nur die ersten 6 Versen anschauen, merken wir auch, was die Ursache war. Es steht im Vers 5, dort steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Ich glaube, das war wie die Wendung. Der David hat wieder Gott gesucht. Er hat nicht Vergeltung gesucht, er hat Gott gesucht. Und erstaunlich ist, wie Gott reagiert. Auch wieder im Vers 5, wo der David schreibt, und er errettete mich aus aller meiner Furcht. Das Erste, woran das der David erkennt, dass Gott gegenwärtig ist, Gott hat ihm die Angst genommen. Gott hat ihm Geborgenheit erlebt und das Gespür gegeben, ich bin bei dir, hab keine Angst. Du bist der, den ich erwählt habe. Das Erste, die Angst ist weg. Und ich rufe alle, ermutige alle dazu, wenn du vielleicht in der Wüste hockst, such Gott. Such Gott, und vielleicht geht es nicht gerade so auf Knopfdruck, aber such Gott, vielleicht auch im Gottesdienst, vielleicht auch im Gespräch mit anderen Menschen, und erlebe, wie die Angst weicht. Für David war es ein Zeichen, Gott ist gegenwärtig. Die Angst musste weichen. Und das hilft ihm, sich neu auf Gott auszurichten. Und darum fängt er den Psalm an im Vers 2. Ich will. Nicht, ich fühle mich gerade danach. Sondern ich will Gott loben. Nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, meine Situation entspricht dem gerade. Nein, ich will Gott loben, weil Gott gut ist. Ich entscheide mich, weil ich es erlebt habe und weil das Wort Gottes, Gottes Güte, uns zeigt. Ich kann Gott aus ihrer Güte glauben. Und darum sagt er, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Wir werden nachher auch in einen Lobpreisteil einsteigen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, jetzt noch singen. Wenn die da vorne wüssten, wie es mir geht, dann würden die anderen Jammergesang anstimmen als jetzt noch Lobpreis. Aber sie werden Lobpreis machen mit uns und nicht Jammergesang. Das ist das, was der David hier gemacht hat. Er hat gesagt, ich will den Gott loben. Ich will jetzt nicht nur jammern, sondern ich will den Gott erheben und mich neu auf den Gott ausrichten. Weil er es wert ist. Und auch wenn ich manchmal mich nicht danach fühle, auch zu wissen, er ist genau in diesen wüsten Zeiten bei mir. Es war eine nüchterne Entscheidung vom Willen, ich will den Gott loben. Und David macht Gott wieder zu seinem Zentrum, zu seiner Zuflucht. Und er bringt das gerade in dem Psalm 34 zum Ausdruck. Wir können den Psalm heute Morgen nicht in seinen Einzelheiten anschauen. Wir haben am Donnerstag im Bibelnachmittag mit den Senioren angeschaut. Du hast noch so manches anderes entdeckt, was dort in diesem Psalm drin steht. Ich möchte euch ermutigen, nächste Woche leset jeden Morgen mal den Psalm 34. Und ihr werdet jeden Morgen wieder etwas Neues entdecken. Aber es ist ein Psalm, der in einer Wüstenzeit entstanden ist, wo ich den Eindruck habe, er kann uns vielleicht auch in unseren Wüstenzeiten wieder neu helfen, den Fokus auf das auszurichten, was der David hat gemacht. Wieder Gott lässt der sein, der das Zentrum ist. Lass dich nicht vom Saul, lass dich nicht von deinem Chef, lass dich nicht von deinem Ehepartner, lass dich nicht von deinen Kindern, sondern lass dich von Gott bestimmen. Richte dich wieder auf den aus. Und lass nicht alles andere dein Zentrum sein, das vielleicht die will anziehen, die irgendwo in die Wüste treibt. Ein altes Kirchenlied zeigt uns das sehr schön. Ich möchte euch einfach eine Strophe vorlesen, ihr kennt sicher die meisten. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Du kannst auch jeden Morgen das Lied singen, die es kennen. Und auch hier die Wahrheiten wieder neu aufsuchen und sagen: Wow! Und nachher mutig in den Alltag gehen, der vielleicht nicht so nur toll ist, aber wissen: Der Gott geht mit. Du bist nicht allein. Im Vers 19, im Psalm 34, schreibt nachher der David: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die zerschlagenes Gemüt haben. Das immer wieder können zu tun. Gott ist ein lebendiger Gott. Ich denke gerade an Corinne ten Boom, sie hat ohne Wüste erlebt. Im Zweiten Weltkrieg, wo sie zu Ravensbrück war, und dort hat sie einen interessanten Satz gesagt. Ich muss nach dem wahrscheinlich zweimal lesen, dass wir ihn verstehen. Oder dass wir ihn wirklich begreifen. Sie schreibt: Du wirst nie erkennen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist, was du hast. Du wirst nie erkennen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist, was du hast. Sie hat alles müssen loslassen, ähnlich wie der David. Und hat nur noch Jesus gehabt. Und hat gemerkt: Ich brauche den. Ich brauche Jesus. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch vielleicht gerade in schwierigen Situationen, aber auch wenn es uns gut geht, immer wieder neu entdecken: Den Jesus brauche ich. An diesen Hang möchte ich gehen. Und vielleicht brauchst du auch Menschen, die dir helfen. Vielleicht wieder aus dieser Wüste rauszukommen oder gerade in dieser Wüste in wieder den gewaltigen Gott zu entdecken. Es ist spannend, wenn wir 1. Samuel 22, Vers 1 lesen. Der David ist in die Hölle geflüchtet und im zweiten Teil vom Vers 1 steht: Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Seine Brüder, sein ganzes Haus, haben ihn aufgesucht in dieser Hölle. Vielleicht wollten sie ihn trösten. Vielleicht auch Solidarität bekunden. Wir wissen es nicht genau. Es steht hier auch nicht. Aber vielleicht waren sie ihm wirklich Hilfe, auch wieder neu den Gott zu entdecken. Und ich bin so froh in meinem Leben für Menschen, die ich habe, für meine Familie, für meine Kinder, auch für Gemeinde, für Menschen, die ich merke, wenn ich wirklich irgendwo in meiner Wüste hocke, die da sind und sagen: Hey. Oder wir treffen uns mit ein paar Männern am Donnerstag immer zum Frühgebet. Einfach mal zu sagen: Hier im Moment. Und die beten für mich. Wunderbar. Ich bete für sie auch. Aber einfach dort aneinander, miteinander Weg zu gehen und dann vielleicht auch wieder zu helfen: Hey, das ist die eine Seite. Wir wollen aber auch das andere miteinander leben und wollen ermutigen, in diesen Tag gehen, im Wissen: Gott ist gut, Gott geht mit. Wohl dem, der solche Menschen hat, wo wir miteinander auch vor Gott kommen können und einander immer wieder neu ausrichten können und helfen, am richtigen Ort Zuflucht zu suchen. Wir haben gesehen, wie der David in die Situation ist gekommen. Von allem abgeschnitten. Wir erleben im Psalm 34 und 57, wo in dieser Zeit von dieser Hölle sie geschrieben wurde, in dieser Wüstenzeit, wie er bei Gott Zuflucht findet, sich wieder neu ausrichtet. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Wenn wir die nächsten Verse lesen, dann merken wir, wie der David nicht nur bei Gott Zuflucht hat gefunden, sondern selbst zu einem Menschen geworden, der Zuflucht hat können, anderen Menschen gewähren. Wir lesen zum einen, haben wir vorhin schon angetönt, seine Familie ist zu ihm gekommen. Und wir wissen nicht genau, was der Grund war, aber es kann sein, dass die Familie auch Zuflucht gesucht hat. Meistens, wenn man der David den Kopf kürzer machen oder quasi den Nachfolger, dann rottet man ja meistens die ganze Familie aus. Und es ist spannend, nachher im Vers 3 und 4 zu lesen, wie sich der David um seine Familie gekümmert hat und geschaut, dass sie eine Zuflucht bekommen. Vers 3 und 4 lesen wir. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Wo würdest du im Moment keine Ferien machen? Nordpol, genau. Aber wahrscheinlich auch nicht im Irak, wahrscheinlich auch nicht Saudi-Arabien. Moab war für David Irak. Also wenn es ein Land gibt, das mehr im Streit war mit Israel, dann war es Moab. Und vielleicht denkt man, wenn man den Text liest, das entdeckt man oft gar nicht. Und sagt, jetzt hast du doch diesen Fehler schon mal gemacht, dass du bei den Philippern bist gelandet, jetzt gehst du noch zu den Moabitern, ist ja noch viel schlimmer. Interessant, und das entdecken wir nicht einfach so im Text, sie waren verwandt miteinander. Kennt ihr Ruth und Naomi? Ruth war eine Moabiterin, die Urgrossmutter von David. Also Vitamin B hatten die da. Darum sind die auch im Irak in dem Sinn gut gelandet. Und der David ist genau der, der hat seiner Familie Zuflucht geschafft. David hat zuerst selber Zuflucht erfahren und hat nachher Zuflucht geschaffen für andere. Aber es kommt noch viel besser. Lesen wir mal den Vers 2 miteinander. 1. Samuel 22, Vers 2, dort steht: Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Man würde so sagen, der Abschaum der Gesellschaft hat sich beim David versammelt. Die Menschen, die Ähnliches erlebt wie der David, sind zu ihm gekommen. Wörtlich übersetzt heisst hier, jeder Mann, der Bedrängnis oder der einen Gläubiger hatten. Oder jeder Mann mit bitterer Seele. Menschen, die wirklich Frust haben erlebt. Menschen, die auch abgeschnitten wurden. Menschen, die am Ende waren. Der Grund steht hier nicht explizit drin. Aber ich glaube, sie haben etwas entdeckt. Der David ist genau der gleiche Weg gegangen wie wir. Da ist einer, der uns versteht. Da ist einer, der Ähnliches erlebt hat wie wir. Und so wird der David eigentlich zu einem Hirte, der anderen Zuflucht gibt. Wo sie wissen, hey, der hat erlebt, wie es ist, wenn wir am Ende sind. Und bei dem können wir Hilfe erfahren. Der David teilt sein Schicksal mit denen, die genauso vom Schicksal geplagt sind. Und wir lesen in 1. Chronik 12, 23 von der gleichen Situation: So kamen alle Tage einige zu David, ihm zu helfen, bis ein grosses Heer wurde, wie ein Heer Gottes. Ich habe dann auch gestaunt, wie ein Heer Gottes. Also ich glaube schon, der David hat dann etwas mitgegeben von seiner Zuflucht, wo er Zuflucht findet. Er hat Zuflucht bei Gott erlebt. und hat ihnen Zuflucht gewährt und hat ihnen auch wieder neu gezeigt, auf was es darauf ankommt. Und das ist eigentlich auch das Bild vom Neuen Testament von Gemeinde. Der Paulus sagt über die Gemeinde im 1. Korinther 1, 26 bis 28, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Eine starke Gemeinde ist bevölkert mit Menschen, die das Leben in der Wüste kennen. Eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, wo Menschen haben erlebt, es ist nicht alles nur gut. Die selber mal in der Teufel waren. Ich würde behaupten, Christen sind Menschen, die Situationen wie der David erfahren haben. Christen sind Menschen, die so Wüstenzeiten erlebt haben oder vielleicht gerade mit drin sind. Menschen, die zu Nob bei den Priestern gelogen haben. Menschen, die vielleicht da oder der etwas verrückt gespielt haben, wie ein David vor dem König geht. Aber Menschen, die nicht haben vergessen, dass es im Leben manchmal auch tiefe Zeiten gibt. Und die nicht haben vergessen, dass ein Gott trotzdem über ihnen wacht. Und so Menschen schaffen Raum für andere. Weil sie wissen, das Leben ist manchmal nicht einfach. Und ich wünsche mir mehr als andere, dass wir eine Gemeinde sind, wo Menschen Raum schaffen, wo wir das Gefühl haben, was, der oder die? Also David hat sich sicher nicht nur gefreut, wo all die Kerlinnen sie antanzen. Das Gefühl hat, oh, mit all diesen schwierigen Musik jetzt, was soll ich mit denen? Und er hat mit einer schlagkräftigen Truppe zusammengestellt. Menschen, die die Wüste erlebt haben, haben hier beim David Zuflucht gefunden. Ich bin fasziniert von unserem Kurs «Lieben, Scheiden, Leben» für Geschiedene und für Trennte. Und der Kurs wird genau von Menschen geleitet, die selber die Wüste erlebt haben, von Scheidung, von Trennte. Und ich teile etwas mit den anderen und sage, wir haben die Wüste erlebt. Und ich finde es genial, dass wir Leute haben, nicht nur in diesem Bereich, die sagen, ich habe die Wüste erlebt, ich habe das auch erfahren. Aber ich habe Gott wieder dürfen als der kennen, der mir hilft. Letztendlich ist das, was Jesus selber vorgelebt hat, er ist, ist auf die Welt gekommen für die Kranken, für die Schwachen und ist ihnen Zuflucht geworden. Und das wünsche ich, dass wir das so als Gemeinde immer wieder sind und Menschen hier dürfen gesunden und von Gott her wieder neue Perspektiven bekommen. Der David hat Gad erlebt, er hat die Wüste erlebt und er ist das Adulam in dieser Hölle aufgelebt. Er weiss, was Wahnsinn bedeutet, Einsamkeit und Wiederherstellung. Ich habe einen Bericht von einem Mann gefunden, mit dem möchte ich abschließen. Er hat in Kentucky gewohnt, der White Criswell, und er ist aus einem christlichen Elternhaus gestammt. In seiner Gemeinde hat er so ein bisschen die fromme Karriere hinter sich gebracht. Und plötzlich hat er schwierige Situationen erlebt und ist in Spielsucht hineingeraten. Er hat eigentlich gemacht, was man eigentlich normal nicht macht, aber plötzlich hat ihn das Geld davon fasziniert. Und er ist im Wettbüro in dicke Schulden gekommen. In seiner Not hat er beschlossen, Geld zu veruntreuen bei der Bank, die er gearbeitet hat. Wir können sagen, herzlich willkommen zu Gad. Es war natürlich eine Frage der Zeit, bis man es herausgefunden hat. Und gleich hat man gemerkt, irgendetwas läuft schief. Die Unregelmäßigkeiten sind aufgefallen. Und man hat eine Untersuchung anberaumt und er wusste, am nächsten Tag wird die betriebsinterne Anhörung sein. Und er hat keinen anderen Ausweg mehr gewusst und gesagt, ich muss meinem Leben ein Ende machen. Er ist außerhalb der Stadt gefahren, hat seiner Frau vorher noch Abschiedsbrief geschrieben. Aber irgendwie konnte er diesen Schritt nicht machen. Irgendwie hat er es nicht gepackt. Am Morgen ist er nachher völlig am Boden zerstört heimgekommen. Seine Frau hat natürlich den Brief schon gefunden, hat die Polizei alarmiert. Sie hat ihn einfach in den Arm genommen. Nebendran sind aber schon die Polizisten gegangen mit der Handschellen. Und er ist zutiefst demütigt worden. Vor der Familie, vor den Kindern, vor den Nachbarn müssen Handschellen abgeführt werden. Aber in diesem Moment sind die Ketten von der Unwahrheit, die Ketten von all dem Lügen, von dem Selberwollen, alles wieder in den Griff bekommen, wie von ihm geht. Er hat nicht mehr brauchen zu lügen. Er hat sich nicht mehr mit eigenen Mitteln müssen reden, retten. Und er ist eigentlich, wie der David in die Hölle ist gegangen, ist er im Gefängnis gelangt und hat dort seine Wüstenzeit, seine Hölle erlebt, als er zur Ruhe kam. Hier hat er verstanden, was alles passiert. Hier ist er wieder neu zu Gott zurückgekehrt und nach seiner Entlassung hat er ein völlig neues Leben geführt, wo er gemerkt hat, jetzt kann ich so Menschen auch zur Hilfe werden, die genau das Gleiche erlebt haben. Ich kann so Menschen zur Zuflucht werden und hat geholfen, wo er können, auch so Menschen. Für mich eine Begebenheit, die unser Leben eigentlich in kurzen Zügen schildert, in dem, was der David erlebt hat. So wie der David wiederhergestellt wurde, so ist auch der Wright Criswell wiederhergestellt worden. Vielleicht bist du auch gerade in der Wüste. Vielleicht bist du auch gerade in dieser Hölle und denkst, wie komme ich da wieder raus? Fang an, Psalmen zu lesen. Vielleicht der Psalm 34. Vielleicht brauchst du jemanden, den du mal einfach ausbrühlen kannst. Oder vielleicht wieder hilft, Zuflucht bei Gott zu finden. Such Gemeinschaft. Auch heute Morgen im Abendmahl lässt Gott uns ein, Zuflucht zu suchen. Uns wieder neu auszurichten auf Gott. Wieder neu den Fokus, vielleicht wieder ganz neu auf ihn auszurichten. Und ich finde es schön, dass wir heute Morgen miteinander Abendmahl feiern können. Auch wenn es dir vielleicht gerade nicht drum ist. Ich muss sagen, lass mich sein. Wieder zu sagen, nein, heute will ich wieder neu dazukommen. Auch wenn ich eigentlich muss sagen, es ist so vieles, was mich eigentlich trennen würde. Jesus bietet es an. Jesus sagt in Matthäus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Jesus sagt im Lukas 22, wo er zum Abendmahl einlädt, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er lässt ein und sagt, hey, für dich habe ich mein Leben gegeben. Damit du in deiner Situation wieder aufschnaufen kannst. Jesus könnte auch sagen, ich habe Ähnliches erlebt. Auch ich habe Schwierigkeiten erlebt. Aber durch mich kann Gott dir Kraft geben, in deiner Hölle wieder eine neue Perspektive zu gewinnen. Es ist spannend, im Psalm 34, Vers 9, der Psalm, den wir ja schon angeschaut haben, im Vers 9, wie wenn der David etwas herweisen will, vielleicht auch aufs Abendmahl. Also hat er nicht gemacht, aber er schreibt dort, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich finde es immer so gewaltig, Abendmahl zu feiern. Und zu schmecken, etwas von dem. Zu sehen, Jesus gibt uns wie ein Bildetang und sagt, hey, das soll euch daran erinnern, ich habe alles da für euch. Und wenn wir heute zum Abendmahl eingeladen sind, dann soll das uns neue Hoffnung geben. Gerade denen, die niedergeschlagen sind. Noch einmal Psalm 34, denn der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und du kannst sagen, ja Herr, ich vertraue deinem Wort. Ich will glauben. Ich will mich auf dich ausrichten. Und plötzlich zu merken, wie es dich vielleicht aus deiner miesen Stimmung raushält. Zu merken, jawohl. Und ich hoffe, dass unsere Lobpreisleute das heute werden, der Gottes Hilfe schaffen, vielleicht auch die irgendwo noch in einer Hölle hocken, wieder ein Tageslicht führen